Vielen Dank, lieber Dietmar, das war wichtig, dass wir das gehört haben. Wir haben tatsächlich schon wieder den vierten Sonntag im Monat. Ich dachte erst, der dritte ist doch der vierte. Ich habe nochmal nachgeguckt, stimmt. Vierter Sonntag im Monat heißt, es wird nach dem Gottesdienst gegessen. Das ist wichtig, dass wir miteinander essen. Das ist wichtig, miteinander viel oder wenig zu teilen und miteinander Essen mitzubringen. Also tut das ruhig und bringt am vierten Sonntag auch tatsächlich Essen mit. Warum das wichtig ist, werdet ihr gleich hören. Ich lese uns Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Lukas 19, 1 bis 7. Als Jesus durch Jericho zog, liefen viele Menschen zusammen. Unter ihnen war Zachäus, der Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Er war sehr reich. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und niemand machte ihm Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schneller runter, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Im Nu war er vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Jeder weiß doch, dass Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist. Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten? Zachäus wusste, dass die Leute recht hatten. Wie konnte Jesus nur dieses Haus betreten? Jesus setzte tatsächlich seinen Ruf aufs Spiel. Aber für Jesus schien das überhaupt gar kein Problem zu sein. Was ist passiert? Zachäus hat jemanden getroffen, der ihn wirklich im Blick hat. Zachäus hatte jemanden getroffen, der sich wirklich für ihn interessierte. Zachäus hat jemanden getroffen, der ihn einfach nur als Mensch sah. Nur Mensch. Einfach nur als Mensch. Und das hatte Zachäus lange nicht mehr erlebt. Von den Römern wurde er benutzt, um einfach ihre Drecksarbeit zu machen. Und seine eigenen Leute, die gingen ihm aus dem Weg. Und also musste er sich doch um sich selbst kümmern. Wenn er irgendwie im Leben Erfolg haben musste, dann musste er sich eben auf eigene Kosten und auf Kosten der anderen Leute vor allen Dingen durchsetzen. Und diese Lebenseinstellung machte aus diesem Mann einen einsamen Wolf. Wie konnte Jesus nur dieses Haus betreten? So denken fromme Leute. Interessant, wie fromme Leute denken und wie fromme Leute Menschen ausgrenzen und wissen, wo Jesus hingehört und wohin nicht. Mit einer einfachen Einladung zum Mittagessen durchbrach Jesus die Einsamkeit. Miteinander essen ist so, so wichtig. Vielleicht rennst du nach dem Gottesdienst nicht gleich nach Hause. Vielleicht bleibst du einfach da. Und vielleicht bleibst du einfach hier und isst was. Ich weiß nicht, wie viel von uns mitgebracht worden ist heute. Wenn wir wenig haben, haben wir wenig. Und wenn wir wenig haben, werden wir wenig teilen. Wenn wir wenig haben, haben wir vielleicht wenig, weil du wenig oder nichts mitgebracht hast. Aber die Mahlzeit verändert das Leben dieses Menschen. Und so eine gemeinsame Mahlzeit, ganz einfach hier nach dem Gottesdienst, kann dein Leben verändern oder das Leben deines Nachbarns neben dir. Mit einer einfachen Einladung durchbrach Jesus die Einsamkeit. Das war das einzigste Wunder, was dieser Mann brauchte. Eine Einladung. Eine Einladung in sein eigenes Haus. Zachäus, ich muss heute in dein Haus. Ich muss heute dahin, wo du zu Hause bist. Ich muss dahin, wo du sagst, hier hat mir keiner was zu sagen. Ich muss dahin, wo du so bist, wie du bist, wo du die Schuhe ausziehst, wo du vielleicht rennst du zu Hause in Unterhose rum. So wie du bist, da muss ich hin, zu dir nach Hause. Eine Einladung zum Mittagessen, das ist die Chance zum Leben. Und das ist die Chance, mit dem Zachäus, für Zachäus, mit jemandem zu reden. Und was für jemand, Sohn Gottes, der Erlöser dieser Welt, lädt sich bei diesem Zachäus ein und lädt sich heute Morgen bei dir ein, der Retter dieser Welt. Und eine Einladung zum Essen erschüttert seine ganze Welt. Und wie hohl muss das eigene Leben dem Zachäus vorgekommen sein, angesichts dieses Jesus, der jetzt hier bei ihm zu Hause sitzt und der einfach nur liebt. Der einfach nur liebt, ohne irgendetwas bekommen zu wollen. Der einfach nur zu Zachäus kommt und einfach nur für Zachäus da sein will. Der einfach nur Zachäus als Mensch sieht. So anders ist als der Zachäus. Und bevor Jesus weiterzog, hatte Zachäus versprochen, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und jedem, den er betrogen hatte, das Vierfache zurückzuzahlen. Diese wenigen Stunden, diese Mahlzeit bei Zachäus hat alles auf den Kopf gestellt. Was hatte Jesus gemacht? Und wir wittern schon wieder eine Strategie für Gemeindebau. Wie kann mein Hauskreis wachsen? Wie können wir mehr werden? Was hat er denn gemacht? Jede Begegnung, die Jesus hatte mit Menschen, verlief genauso. Jede Begegnung von Jesus mit Menschen hat die Welt der Menschen auf den Kopf gestellt. Alles verändert. Diese Begegnung mit dir heute Morgen in diesem Gottesdienst übrigens auch verändert dein Leben, stellt dein Leben auf den Kopf, macht alles wieder gut. Was hat er denn gemacht? Was hat Jesus denn richtig gemacht? Jesus ließ sich auf den anderen ein. Setzte oder stellte sich neben den anderen Menschen. Und dann war nur der andere Mensch wichtig. In dem Moment war nur einfach der andere Mensch wichtig. Warum? Weil er ihm etwas von Gottes Leben geben wollte, hat er sich diesem Menschen ganz gewidmet. Und er möchte sich heute Morgen dir ganz widmen. Nur du. Du bist ihm ganz wichtig. Du bist ihm der liebste Mensch. Hier, jetzt sitzen hier noch ein paar mehr, aber gerade du bist jetzt der liebste Mensch. Du bist ihm jetzt der wichtigste Mensch. Es gibt keinen Mensch, der ihm nicht wichtig wäre. Es gibt keinen Menschen hier, der heute Morgen hier ist, an dem Jesus einfach so vorüberzieht. Du bist ihm wichtig, sehr, sehr wichtig. Jesus will dich mit den tiefsten Schätzen der Liebe Gottes in Beziehung bringen. Es geht um Beziehung. Wir kennen Menschen, die sagen, dass sie uns mögen und eigentlich mögen sie nur unsere Bohrmaschine. Wir kennen Menschen, die mögen uns so lange, wie wir ihn irgendwie nutzen können. Und solche Menschen sind so lange freundlich, wie sie uns irgendwie brauchen und wenn es vorbei ist, kennen sie nicht mal mehr unseren Namen. Kennt ihr solche Leute? Viele Beziehungen sind lediglich aufgabenorientiert. In deinem Büro oder an deiner Werkbank zum Beispiel, du würdest den Menschen nie und niemals einladen zu dir nach Hause. Du unterscheidest krass zwischen deinem Arbeitskollegen und irgendwelchen anderen Leuten. Das ist ja auch manchmal richtig. Kein privates Wort. Wie viele von deinen Arbeitskollegen hast du eingeladen, nachdem einer in Rente gegangen ist? Du hast gesagt, oh ja, wir werden uns sehen. Nix. Wir werden uns anrufen. Ich lade dich ein zur Weihnachtsfeier. Nichts. Bist alt und grau, weißer Bart. Keiner hat sich gemeldet. Ich hoffe, dass das unter uns anders ist. Wenn du nicht im Hauskreis bist, dass dich einer anruft. Wenn du deinen Hauskreis wechselst, dass die anderen Leute immer noch mit dir reden. Wenn du Kindergottesdienstmitarbeiter warst und nicht mehr bist, dass man dich trotzdem einlädt, nur nicht mehr zu den Treffen, aber zum Kaffee trinken oder zum Klönschnack beim schwarzen Tee. Hoffe, dass unsere Beziehungen nicht gabenorientiert sind. Und ich hoffe, dass wir mehr suchen als nur so die richtige Musik, die uns gefällt, oder so die richtige Predigt, die uns gefällt. Wir brauchen nicht Programme. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Beziehungen. Leg dich mal ins Krankenhaus, so für eine Woche. Schön, dass du dein Handy dabei hast und schön, dass du dein Radio hörst. Aber irgendwann brauchst du Menschen. Wenn dich kein Mensch besucht und du hast nur dein Handy, auf das du in den letzten Jahren nur rumgetrippelt hast, aber deinen Mitmenschen nicht gesehen hast, gehst du ein wie eine Primel. Wir brauchen Menschen. Es ist ganz seltsam, dass Jesus nicht darüber gelehrt hat, wie man Gemeinde organisiert. Guck dir mal die Konkordanz an. Konkordanz ist ein Nachschlagewerk für die großen Wahrheiten der Bibel. Guck mal, Gemeinde organisieren, kommt nicht vor. Hat Jesus nicht drüber gelehrt. Er hat nicht über Gemeinde organisieren gelehrt. Es ist nicht falsch, Gemeinde zu organisieren, aber das ist nicht unser Heil. Es ist ganz seltsam, dass Jesus nicht darüber gelehrt hat, wie man Organigramme schreibt und Strukturen legt. Kommt nicht vor. Guck nach bei Google und Bibel, Organigramme und Struktur. Kommt nicht vor. Jesus hat strukturiert gelebt, aber er hat nicht stundenlang darüber nachgedacht, sich eingeschlossen. Es ist ganz seltsam, dass Jesus nicht darüber gelehrt hat, wie man Dienste leitet und wie man den Gottesdienst plant. Hat er nicht gelehrt. Und er hat seine Jünger 12 Jahre lang gelehrt. Aber es kam nicht vor. Na, was hat er denn gemacht? Das ist eure Frage immer die ganze Woche über, was macht der Pastor? Was hat Jesus gemacht 3 Jahre lang? Was hat er gemacht mit seinen 12 Leuten? Gute Idee. Jesus sprach nicht über Gemeinde. Kein Gemeindeseminar. Er hat Gemeinde gelebt. Danke, Linda. Er hat gelebt. Er hat einfach, schlicht und ergreifend gelebt. Was hat er denn gelebt? Was hat er denn gelebt? Was hat Jesus denn richtig gemacht? Worin sollten wir ihm denn folgen? Was hat er gemacht? Wen interessiert das? Dann sage ich dir es. Ja, mich auch. Okay, ich sag's euch. Er war Freund. Ach so. Er war Freund. Das war alles? Das war alles. Er hat sein Leben gelassen für seine Freunde. Freunde. Er war Freund. Er wurde Freund von Zachäus. Dazu habe ich keine Zeit. Er wurde Freund von Zachäus. Er wurde Freund von Jakobus. Er wurde Freund von Johannes. Er wurde Freund von Andreas. Er wurde Freund von Petrus. Er wurde Freund von Maria. Er wurde Freund von Martha. Er wurde Freund von Lazarus, von Nikodemus, von Paulus. Er wurde Freund von einer ausgestoßenen Frau, dessen Namen wir nicht mal kennen, die am Brunnen saß, am Jakobsbrunnen. Jesus wurde Freund. Er wurde Freund von unzähligen Menschen, die ihm begegneten. Woher weiß ich das? Weil es in der Bibel steht. Da stehen die schlauesten Sachen. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Freunde, Jesus nennt dich Freund. 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 Nicht Knecht, nicht Untergebener. Er ist nicht irgendwie dein Boss, er ist nicht irgendwo weit abgehoben, er ist nicht irgendwo zu fürchten, er ist Freund. Wer ist von euch bei Facebook? Nicht schlimm, ist auch vermutlich keine Sünde. Nur so wenige, ich glaube euch nicht. Meine Güte, wer hat mehr als 50 Freunde bei Facebook? Wer hat 79? Ich, der Ärmste. Wer hat über 100 Freunde bei Facebook? Na los, hoch die Hände. Wer hat mehr als 200 Freunde? Bei manchen Bewerbungen muss man da schon angeben, wie viele Freunde man hat. Was sind das für Freunde? Folgen die dir in der Not? Besuchen die dich? Die lesen deine Nachrichten. Oder auch nicht. Du siehst ja gar nicht, ob die dich lesen oder ob die dich wegwischen. Du brauchst Freunde. Du lieber Mann, du brauchst einen Freund. Würde mich mal jucken von uns Männern, wer hat einen Freund? Einen Freund. Okay, ich meine nicht Jesus. Ja, den haben wir hoffentlich. Ja, auf den komme ich noch zu sprechen. Ihr lieben Männer, wer hat einen Freund? Einen. Einen? Es meldet sich keiner. Ich meine nicht Jesus, einen Freund. Ihr lieben Männer, wir brauchen Freunde. 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 Sei Freund. Öffne dein Haus. Geht nicht um Portemonnaie. Öffne dein Haus. Oder was weiß ich, Golf oder Fußball oder dein Fahrrad. Fahr mit jemand Zweites, mit einem zweiten Mann Fahrrad. Ich schäme mich, ich fahre so schlecht, mein Fahrrad ist so alt. Ist ja egal. Fahr Fahrrad. Laufe mit einem Freund. Ja, ich kann nicht richtig. Dann geh mit ihm spazieren. Aber such dir einen Freund, mit dem du reden kannst, beten kannst. Man kann sogar mit einem Freund die Bibel lesen. Wer hat einen Freund, mit dem man die Bibel liest? Ja. Das ist so wichtig. Jetzt kommen wir mal zu den Frauen. Wer hat von euch eine Freundin? Wow, welche Frage. Wer hat zwei, drei, fünf? Frauen sind ganz anders. Ich bin eben keine Frau. Kein Argument. Ja, gut. Freunde. Du brauchst einen Freund. Brauche ich nicht. Ich habe Jesus. Ja, schön, wenn du Jesus hast. Du brauchst einen Freund aus Fleisch und Blut. Such dir einen Freund. Geh nicht in Rente ohne Freund. Hier geht demnächst schon wieder einer in Rente. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Such dir vorher einen Freund, mit dem du zusammen in Rente gehst. Such dir einen Freund auf der Arbeitsstelle. Es ist viel schöner, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Viel schöner. Und such dir Jesus als Freund. Weißt du was? Jesus sucht dich als Freund. Jesus sagt, ey Michael, ich muss heute bei dir einkehren. Ja, komm rein. Oder Zeit, heute bei dir. Oder Olaf, oder Hermann, oder Fritz, wie wir auch alle heißen, ihr lieben Männer. Macht euer Haus auf für Jesus. Und ihr Frauen auch. Und für andere Freunde. Einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Jesus will, dass du sein Freund bist. Er will dir sagen, was er vorhat. Jesus will gar kein Geheimnis haben vor dir. Mit Freunden ist man auf per Du. Man freut sich, mit einem Freund zusammenzusitzen. Da muss man sich nicht überlegen, was sage ich nur heute Nachmittag? Wir haben öfter mal Leute zu Besuch, die ich ja gar nicht kenne. Und die kommen dann zum Kaffee trinken, dann denke ich, was machst du nur? Worüber redest du nur? Findet sich immer was. Aber mit Freunden brauchst du das nicht zu machen. Nichts. Da setzt man sich hin und man ist einfach Freund. Einfach Mensch. Diese Art von Beziehung wünscht sich Gott für seine Freunde, für seine Geschöpfe. Tiefe Freundschaft. Als Jesus der einzige Mensch unter den Menschen war, der wirklich selbstlos liebte, da hat er die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und am Ende seines Dienstes musste er seinen Freunden nur noch sagen, tut, was ich euch gelehrt habe. Tut das, was ich getan habe. Seid Freunde. Seid Freunde. Und sie wussten genau, was sie zu tun hatten. Sie waren Freunde. Sie haben Menschen selbstlos geliebt. Und diese paar Leute, 12, haben in Windeseile den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf gestellt, zum Brennen, zum Leuchten gebracht. Und diese Welt, hätten sie es nicht getan, säßen wir heute nicht hier. Und das waren 12 Freunde, von denen hat einer noch Jesus verraten und der Rest auch. Und vom Geist Gottes erfüllt, waren sie Freunde in dieser Welt, die selbstlos, nicht sich selbst liebten, sondern diese Welt. Jesus liebte nämlich seine Welt so, dass er sein Leben gab. Wir geben unser Leben erst nach 20 Uhr. Dann haben wir nichts mehr zu tun. Und chillen vielleicht. Jesus liebte diese Welt und er gab sein Leben und hat diese Welt auf den Kopf gestellt. Das ist eigentlich schon alles. Und in der Urgemeinde sehen wir genau das Gleiche. Wir sehen genau das Gleiche, wie die Frucht aufging in Jerusalem, in Antiochia, in Philippi, in Ephesus, in Korinth, in Galatien, in der ganzen Landschaft Asien. Ging die Frucht auf. Und wir gieren nach Programm. Und die Leute suchen Freundschaft. Beziehungen. 2:2. Ganz modern. Mentoring. Da gibt man viel Geld aus. Fliegt jemand aus Amerika ein und der sagt einfach schlicht und ergreifend das Zauberwort Zweierschaft. Mentoring wusste Jesus schon lange. Muss man jemanden von Amerika einfliegen, der einen Haufen Bücher schreibt? Entdeckt nur Altes Richtiges. Jesus hat das genau getan. Zweierschaft. Zweierschaft. Die ersten Christen, die betrachteten sich nicht als Institution, als Kirche, sondern als Familie. Die gingen nicht zur Gemeinde, sondern die gingen zu ihren Freunden. Sie waren Teil der Familie. Wie überleben und wachsen Christen in Verfolgung? Nicht durch Gebäude, sondern durch Beziehungen, durch Freundschaft, durch Menschen, die sie tragen, durch Jesus, den sie in ihrem Alltag erleben, durch Jesus, mit dem sie ihren Alltag teilen. Man ging nicht zur Gemeinde, sondern zu den Freunden. Und diese Menschen hatten von Jesus gelernt, nämlich was? Einander zu lieben. Zu lieben. Und man staunte über diese Christen. Kolosser 1, Vers 4. Wir haben von eurem festen Glauben an Jesus Christus gehört und von eurer Liebe zu allen Christen. Oh, zu allen Christen. Also die kann ich nicht und mit der habe ich mich schon mal gestritten und mit dem kann man nicht reden und der ist so komisch und der singt immer so komisch und der hat so feuchte Hände und der hat kalte Hände und der hat mich schon mal vor 20 Jahren geärgert. Und die da drüben sowieso nicht. Von eurer Liebe zu allen Christen. Zu allen Christen? Ja, aber der ist nicht so richtig Christ. Ja, woher willst du das wissen? Ja, der hat einen Bart. Ja, gut. Oder vielleicht ein Tattoo. Oder ein Ohrring. Als Mann. Zwei. Such dir doch mal einen richtig Tätowierten als Freund. Ich habe gestern so einen gesehen, die ganze Glatze voll, meine Herren, ich habe da auch Platz, muss mal sehen. Und dann den Arm runter und die Beine, hat ein Schweinegeld gekostet. Das wäre ein Freund. Vielleicht ist der richtig nett und spendiert mir ein Tattoo. Nee, ich möchte gar keins machen, keine Bange. Aber nur, weil es weh tut. Aber wie grenzen wir Menschen aus? Amerikanische Frauen sind geschminkt, meine Güte, da fällt ja nichts mehr ein. Ja, nur meine Güte, ist eine andere Kultur. Als ich Kind war, durfte man sich überhaupt nicht schminken. Als Frau. Ja, als. Wie grenzen wir Leute aus? Lieben, Freunde, such dir doch mal so einen krassen Freund. Außerdem, warum ist der mit dem Tattoo krass? Vielleicht ist er total langweilig. Wir haben von eurem festen Glauben an Jesus Christus gehört und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie hatten einfach Jesus im Blick und dadurch wurde die Welt verändert. Ihr Interesse galt überhaupt nicht ihren eigenen Bedürfnissen, sondern den anderen Menschen. Sie kümmerten sich einfach um den anderen Menschen, weil der andere Mensch Not hatte. Sie wollten überhaupt nicht zurück eingeladen werden. Das kennst du doch auch in der Gemeinde. Du lädst jemanden ein, du lädst ihn zum zweiten Mal ein, der lädt dich nicht ein und du bist sauer. In der Bibel steht, du sollst dir einen aussuchen, der dich sowieso nicht wieder einlädt. Und den lädst du ein. Komisch. Und sie freuten sich, wie andere gesegnet wurden. Meine Güte, hatte der ein Auto und ein Haus und Kinder. Kein Haus, kein Auto, keine Kinder. Und es herrscht einfach Neid. Aber da nicht. Sie waren wie ein aufgeschlagenes Buch. In ihrer Gegenwart fühlte man sich einfach wohl. Leute, werden Leute frostig, wenn sie dich sehen? Ein aufgeschlagenes Buch. Ich kann doch den anderen nicht zeigen, wie ich wirklich fühle. Kannst du nicht? Schade. Wie fühlst du denn tatsächlich? Ein aufgeschlagenes Buch, das andere Menschen lesen können. Das ist Ehrlichkeit. Mit Ehrlichkeit kann man ganz viele Menschen für Jesus gewinnen. Sei doch so, wie du bist. Und wenn du dich dafür schämst, wie du bist, dann komm zu Jesus und lass dich erneuern. Sie gaben dem anderen ihr letztes Hemd. Wie viele letzte Hemden hortest du in deinem Schrank für schlechte Zeiten? Du, die schlechten Zeiten, die sind schon da. Zwei Flugstunden Richtung Ost, West, Norden, egal wohin. Wir leben auf der Insel der Seligen. Dein Schrank ist so voll weiß gar nicht, vielleicht hat der ein oder andere zwei Kleiderschränke. Und wenn sie sagten, sie beten für andere, dann taten sie das tatsächlich. Und ihre Gegenwart tröstete, einfach die Gegenwart tröstete, auch wenn sie nicht die richtigen Worte hatten. Sie waren Freunde. Freunde, leg dich mal ins Krankenhaus. Und dann kommt so ein Freund, der braucht gar nicht viel zu sagen. Aber du wirst allen Leuten, die vorbeikommen, später sagen, hey, der hat mich besucht. Weil dieser Besuch war dir einfach wichtig. Weil dieser Mensch, der hat durch seine Nähe, durch seine Ehrlichkeit, einfach durch sein Dasein so, so viel ausgelöst. Solche Freunde entspringen dem Herzen Gottes. Gott kann gar nicht anders. Er wurde Mensch, hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen und kam auf diese Erde, Welt, schmutzig, sündig und wurde Mensch. Johannes, Zachäus, Jakobus, Petrus, Andreas, die Frau im Jakobsbrunnen, die Ehebrecherin vom letzten Sonntag, die nicht gesteinigt wurde. Solche Freunde brauchen wir und solche Freunde braucht diese Gesellschaft, in der wir leben. Die ist nämlich krank. Und solch ein Freund könntest du sein. Sag mal nicht, ach, lass mal die anderen. Solch ein Freund könntest du sein. Kein Mensch ist fähig, uneingeschränkt selbstlos zu lieben. Stimmt, wolltest du gerade sagen. Wir sind so am Ende, so schnell mit unserer Liebe. Das weiß Gott auch. Darum müssen wir selbst, wir erst von Gott geliebt werden. Jetzt. Lass dich doch von Gott lieben. Lass dich doch von Gottes Liebe ausfüllen. Jetzt. Und dann brauchst du den anderen Menschen nicht mehr zu fürchten, dass er dich aussaugt, wenn du Freund bist. Der andere Mensch wird heil werden. Vielleicht wird der andere Mensch sogar Jesus kennenlernen. 2:2. Strategie von Jesus, hat gar kein Geld gekostet, steht in der Bibel. Ganz einfach, sei Freund. Probier es einfach aus. Wer von euch hat schon mal ein neues Rezept probiert? Los, hoch die Hände. Okay, das ist doch gut, neues Rezept, was Neues zu tun. Probier wieder aus, Freund zu sein. Ja, ich wurde verletzt. Ja, Jesus wurde auch verletzt. Wenn du Freund bist, dann machst du dich verletzbar. Aber der andere wird Heil erfahren. Und lass es dir sagen, du auch. Wenn du Freund wirst, wird deine Seele heil. Und darum steht Jesus vor dir, jetzt vor mir auch. Und er sagt, komm runter von deinem Baum. Komm raus aus deiner Deckung. Ich will zu dir nach Hause, in dein Leben. Ich will deine Freundschaft. Und dann fordert dich Jesus heraus, Freund zu sein. Einfach nur Freund. Und fang mit einem Freund an, dem du Freund bist. Überlege dir heute, mit welchem Mann, mit welcher Frau du Freund sein willst. Und dann sei Freund. Lasst uns aufstehen. Ich werde dich nicht nach vorne rufen. Es wird nicht peinlich werden für dich. Sondern du hast einfach die Chance, vor Jesus zu stehen. Stell dir vor, Jesus sagt zu Zachäus, komm runter von deinem Baum. Jetzt kam der runter und stand vor Jesus. Ja, und nu ist der ein kleiner Gewürzmann. Klein. Der war als Zöllner so ein Typ. Aber eigentlich, der Mann war tief verletzt. Und jetzt will Jesus dich berühren, deine Seele heilen, dass du dich auf Menschen zubewegen kannst. Dafür brauchst du Jesus, dass er dich heil macht. Dass er dir deine Schuld vergibt, die dich von Menschen trennt, von dir selbst trennt, von Gott trennt. Und dann fass doch den Entschluss heute Morgen, Jesus, ich tue, was du tust. Das ist einfach gut für meine Mitmenschen und für mich. Ich bin ab heute Freund. Und das klingt fast so wie freundlich. Ich möchte keine Anrufe nach der Predigt kriegen wegen der Tattoos. Das wäre unfreundlich. Freund, freundlich. Dann wissen wir genau, was wir dieser Welt zu geben haben. Ich möchte mit uns beten. Und vielleicht sprichst du doch nach. Jesus, vielen Dank, dass du jetzt vor mir stehst. Herr Jesus, vielen Dank, dass du jetzt vor mir stehst. Vielen Dank, Herr, dass du mein Leben siehst. Vielen Dank, Jesus, dass du mein Leben siehst. Vielen Dank, Herr, dass du meine verletzte Seele jetzt heilst. Vielen Dank, Herr, dass du meine verletzte Seele jetzt heilst. Vielen Dank, Herr, dass du mir meine Schuld jetzt vergibst. Vielen Dank, Herr, dass du mir meine Schuld jetzt vergibst. Sei mein Herr, sei mein Herr. Und hilf mir, Freund zu sein. Und hilf mir, Freund zu sein. Ich möchte so leben wie du. Ich möchte so leben wie du. Ich möchte Menschenfreund sein. Ich möchte Menschenfreund sein. Amen. Amen.